Unsere Welt ist davon geprägt, dass immer wieder Unterdrücker und Tyrannen aufstehen, dass immer wieder Diktatoren und Gewalttäter in unserer Welt aufstehen. Und wir erkennen sie oft als Herrscher über Länder, vielleicht erkennen wir sie auch in unserem eigenen Umfeld. Vielleicht sind es Fremde, die wir persönlich kennen, vielleicht sind es aber auch Chefs, die wir haben in unserer Firma, vielleicht sind es aber sogar Familienmitglieder. Menschen, von denen man glaubt, dass ihr Herz hart ist, die Gewalt antun und dessen Herz sich auch nicht umstimmen lässt. Und sie terrorisieren, sie versklaven, sie beuten aus, sie beleidigen, sie mobben, sie töten. Solche Menschen gibt es auf dieser Welt und sie üben Macht aus und manchmal sind es vielleicht sogar wir selbst. Die brennende Frage bei diesem Thema ist, wenn wir uns das vor Augen führen, wenn wir auch dieses Leid vor Augen haben, das diese Menschen auslösen, ist, gibt es jemanden, der gegen diese Menschen vorgeht? Gibt es jemanden, der von diesen Menschen befreit? Der gerecht über diese Situationen, in denen diese Menschen sind, und über die Menschen selbst entscheidet. Und die Frage heute Morgen ist, ist es unser Gott, der das tut? Können wir sagen, ja, es ist unser Gott, der für diese Menschen, die unterdrückt werden, einsteht und gegen diese Unterdrücker aufsteht? Und wenn das so ist, können wir sehen, wie er es tut? Oder ist es nur eine ferne Hoffnung? Aktuell befinden wir uns in der Themenreihe zwischen Wüste und Wunder. Wir schauen uns zusammen den Exodus an. Und wir haben auch schon einige Themen gehört aus dieser Geschichte. Das erste Thema war Israel. Und Dave hat uns über Israel erzählt, wie sie am Anfang nach Ägypten gegangen sind wegen einer Hungersnot und sich ihre Situation in Ägypten extrem verschlechtert hat, weil eben jemand auftrat, der sie unterdrückt hat. Und wie dann Gott einen Mann beruft, Mose, da haben wir letztes Mal gehört, Mose, wie wir auch gehört haben, wie er im Hebräischen heißt, der nicht viel von sich gehalten hat, aber den Gott befähigt und beruft hat, eben genau diese Menschen aus ihrer Situation, Israel aus ihrer Situation herauszuführen. Und heute schauen wir uns eben einen weiteren Charakter dieser Geschichte an, einen weiteren Aspekt, und zwar den Pharao. Und deswegen lesen wir jetzt heute auszugsweise einige Teile aus dem Exodus und wollen uns dann anschauen, wer denn der Pharao war und was wir von ihm lernen können. Ich fange an zu lesen ab Exodus Kapitel 1, ab Vers 8. Das ist falsch auf der Folie, aber ihr wisst Bescheid. Kapitel 1, ab Vers 8. Da trat ein neuer König die Herrschaft über Ägypten an, der Josef nicht mehr kannte. Der sagte zu seinem Volk, siehe, das Volk der Söhne Israels ist zahlreicher und stärker als wir. Auf, lasst uns klug gegen es vorgehen, damit es nicht mehr noch weiter vermehrt. Sonst könnte es geschehen, wenn Krieg ausbricht, dass es sich auch noch zu unseren Feinden schlägt und gegen uns kämpft und dann aus dem Land heraufzieht. Da sprach der Herr zu Mose in Exodus 3, gehe hin und versammle die Gemeinde der Israeliten und sage zu ihnen, der Herr, der Gott eurer Väter, ist mir erschienen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und hat gesagt, ich habe euch auf das, was euch in Ägypten widerfahren ist, genau Acht gegeben und habe beschlossen, euch aus dem Elend Ägyptens in das Land der Kananäer, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter, Jebusiter wegzuführen, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich weiß aber, dass der König von Ägypten euch nicht wird ziehen lassen, wenn er nicht durch eine starke Hand dazu gezwungen wird. Darum werde ich dann meine Hand ausstrecken und das Ägyptervolk mit all meinen Wundertaten schlagen, die ich in seiner Mitte verrichten werde. Daraufhin wird er euch ziehen lassen. Mose aber antwortete vor dem Herrn, ach, ich bin im Reden ungewandt, wie sollte da der Pharao auf mich hören? Da erwiderte der Herr dem Mose, siehe, ich mache dich für den Pharao zu einem Gott. und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Du sollst ihm alles sagen, was ich dir auftragen werde. Doch dein Bruder Aaron soll mit dem Pharao verhandeln, dass er die Israeliten aus seinem Land ziehen lasse. Ich aber will das Herz des Pharaos verhärten, um viele Zeichen und Wunder im Lande Ägypten zu verrichten. Wenn der Pharao nun auf euch nicht hört, so will ich meine Hand an die Ägypter legen und meine Herrscher, mein Volk, die Israeliten aus Ägypten unter gewaltigen Strafgerichten wegführen. Dann werden die Ägypter zur Erkenntnis kommen, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand gegen die Ägypter ausstrecke und die Israeliten aus ihrer Mitte weggeführt habe. Wer also ist der Pharao, der König von Ägypten? Ich glaube, es war ein Mann, der sich nicht mehr daran erinnerte, was er den Vorfahren, dem Vorfahren vom Volk Israel schuldete. Er hat nämlich vergessen, dass Josef, der selber ein Israelit war, ein Teil des Volkes, das er jetzt unterdrückt, von einer Hungersnot befahrt hatte, ihn und sein ganzes Land. Er hatte das Land, er hatte dem Land Ägypten nachhaltig geholfen. Er hat vermieden, dass viele Ägypter sterben. Und der Pharao zu dieser Zeit, zu der Zeit Josef, hat ihn dafür reich belohnt gehabt. Er setzte ihn über Ägypten als Verwalter und er war der zweite Mann nach dem König, nach dem Pharao. Also dieser Pharao zu dieser Zeit hatte sehr wohl gewusst, was er Josef zu verdanken hat. Aber all das hatte dieser Pharao vergessen. Und stattdessen sah er ein Volk unter seinem Volk, das immer größer wurde. Und vielleicht hat er eines Tages das Land Goschen besucht und hat all diese Menschen gesehen. Das Land Goschen war das Land, wo die Israeliter wohnten. Und er sah all diese vielen Menschen, die Männer, die Frauen, die Kinder und die Tiere, die sie vielleicht hatten, die Häuser und Zelte. Und was passierte dann, als Pharao das gesehen hat, diesen Anblick vor sich hatte? Ich glaube, sein Herz ist ihm in die Hose gesunken. Er hat gemerkt, wie sein Herz schwer wird. Und es wurde fest, es wurde wahrscheinlich auch hart. Und der Pharao bekommt Angst. Er bekommt Angst bei diesem Anblick und denkt sich, es sind so viele Leute. Was passiert, wenn sie plötzlich sich gegen uns stellen? Und so entschließt er sich zu einer Sache. Er entschließt sich, sie zu unterdrücken und er zwingt sie mit Gewalt zur Arbeit. Er versklavt sie. Und damit wird der Pharao zum Unterdrücker. Und wie vergesslich wir doch als Menschen da sein können. Nicht nur vergessen wir das Gute, was uns vorige Generationen gemacht haben, hier bei dem Pharao die vorigen Generationen in Israel und was sein Land ihnen zu schulden hatte, sondern auch uns geht es, glaube ich, oft so, dass wir vergessen, was uns eigentlich Gutes getan wurde. Und das erkennt man immer wieder auch, dass die Väter- oder Müttergeneration, die Generation, die vor uns kamen, vielleicht irgendwie zurückgewiesen werden, dass die Ideen, die sie hatten, zurückgewiesen werden, dass Sachen neu erfunden werden müssen. Und gerade in unserer heutigen Zeit haben wir, glaube ich, eine Zeit, wo wir oft vergessen, was Gutes eigentlich von unseren Vorfahren kam. Und wir stattdessen sagen, es muss etwas Neues passieren, weil was Neues ist immer besser. Und manche Dinge müssen sich erneuern, versteht mich nicht falsch. Manche Dinge müssen sich erneuern und manche Dinge müssen auch zurechtgerückt werden. Aber wir dürfen trotzdem nicht das Gute vergessen, das uns getan wird. Und es ist nicht nur in den Generationen so, sondern es ist auch bei unseren Freunden, bei unserer Familie, bei unseren Partnern und in unseren Ehen so, dass wir nicht vergessen dürfen, was diese Menschen Gutes für uns getan haben. Dass wir nicht vergessen dürfen, was sie Gutes mit uns schon erlebt haben und was wir schon Gutes mit ihnen durchlebt haben. Weil wenn wir das vergessen, dann braucht es, glaube ich, nicht viel. Da braucht es vielleicht nur einen kleinen Anlass, dass sich so in so eine Beziehung Verachtung mischt und Ablehnung, dass da vielleicht auch der Wert vergessen wird von diesen Menschen und es dann eben zu einer Unterdrückerbeziehung kommt. Und ich glaube, es ist nicht nur in unseren Beziehungen so, sondern es ist auch mit Gott so. Die Bibel legt einen hohen Wert darauf, uns immer wieder an Dinge zu erinnern. Und wir dürfen deswegen auch nicht vergessen, was Gott uns Gutes tut. Was er uns Gutes getan hat als Menschen, als allgemeine Menschheit. Die Bibel sagt, wir dürfen Gott schon dafür dankbar sein, dass die Sonne jeden Morgen aufgeht, dass es regnet, dass die Erde Frucht bringt, dass wir versorgt werden. Wir tun nichts dafür, dass Pflanzen wachsen und es passiert. Und auch wir als Christen dürfen nicht vergessen, was Gott uns Gutes getan hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass er uns ein neues Leben geschenkt hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass er uns aus Sklaverei, und zwar aus der Sklaverei der Sünde, befreit hat. Und ich glaube, wenn wir das vergessen, dann kommt es eben dazu, dass unser Herz hart werden kann. Menschen gegenüber, aber auch Gott gegenüber. Also können wir uns auch immer wieder mal die Frage stellen, was habe ich Gutes vergessen? In meinen Beziehungen, vielleicht von Gott. Woran muss ich mich immer wieder neu erinnern, damit mein Herz nicht hart wird, sondern weich bleibt? Mose an dieser Stelle bekam also den Auftrag, zum Pharao zu gehen und ihn zu bitten, Israel ziehen zu lassen. Quasi den Pharao zu bitten, Israel von seinen Arbeiten zu befreien, von der Unterdrückung loszulassen. Und als er die Forderung vor den Pharao bringt, wird es sogar mit Wundern bekräftigt. Er wirft seinen Stab vor den Pharao und dieser Stab wird zur Schlange. Und diese Schlange, die Zauberer des Pharaos machen es genauso. Und die Schlange von Mose ist aber stärker und verschlingt die anderen. Aber was passiert beim Pharao? Obwohl Mose zeigt, wer eigentlich hier Macht hat, lesen wir vom Pharao in Exodus 7, Vers 22. Aber das Herz des Pharaos blieb hart, sodass er nicht auf sie hörte, wie der Herr es vorausgesagt hatte. Und es ist die Stelle, wo die Geschichte interessant wird. Weil jetzt geht es nämlich plötzlich um das harte Herz des Pharaos. Und das ist vielleicht, wenn du diese Geschichte kennst, eine Frage, die du vielleicht auch mitbringst in diese Geschichte und zu der Person des Pharaos. Und deswegen will ich jetzt noch ein bisschen Zeit darauf verbringen, mit euch über eben diese Terminologie, also über dieses Wort hart zu reden. Und die Sache ist die, wenn du vielleicht in deine Bibel schaust, dann wird es auf ganz verschiedene Arten und Weisen übersetzt, dieses Wort. Und wenn man aber ins Hebräische schaut, dann merkt man plötzlich, da gibt es ganz viele Formulierungen von diesem Wort. Nicht nur eine. In deiner Bibelübersetzung steht vielleicht verstocken. Das schreiben viele Bibelübersetzungen und benutzen dann dieses Wort für alle diese verschiedenen Wörter, die da eigentlich im Hebräischen stehen. Und diese drei Wörter habe ich euch mal mitgebracht. Ich kann heute nicht so viel dazu sagen und ich könnte sehr viel darüber sagen, aber ich will sie euch einfach mal vorstellen, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie reichhaltig dieser Text ist. Und zwar sind es einmal diese Wörter Kavet, also man spricht das B wie W aus, Hasak und Kaseh. Das sind die Wurzeln jeweils davon. Das Alte Testament ist eben ursprünglich im Hebräischen geschrieben. Und diese drei Wörter bedeuten was Ähnliches, aber haben unterschiedliche Nuancen. Kavet beispielsweise bedeutet schwer oder gewichtig. Also gewichtig im Sinne von etwas hat große Bedeutung. Zum Beispiel, wir haben die Vokabel gelernt, dass es eine schwere Hungersnot gibt oder eine gewichtige Hungersnot. Kavet. Dann gibt es dieses zweite Wort Hasak. Das bedeutet fest oder stark. Man könnte auch meinen, dass man damit ausdrücken will, wenn man das auf eine Person überträgt, dass jemand bei seiner einmal getroffenen Entscheidung bleibt. Und es muss nicht nur was Negatives sein. Mein Herz kann ja auch auf was Gutes ausgerichtet sein. Mein Sinn kann fest sein, wenn ich eine Entscheidung, die ich treffe, wenn ich bei der bleibe und die durchziehe. Das ist eine Begrifflichkeit. Und die dritte ist Kaseh. Sie bedeutet eben verhärten oder es schwer haben. Wird auch verwendet mit Sachen wie eine schwere Geburt haben. Und es kann aber auch bedeuten, dass jemandem ein schweres Joch auf den Nacken gelegt wird. Und wenn zum Beispiel einem Bullen ein Joch auf den Nacken gelegt wurde Und dieser Bulle wollte aber einfach nicht in den Bahnen gehen, die der Treiber ihm vorgegeben hat. Dann hat er einen harten Nacken. Und dann war dieser Nacken eben Kaseh. Und diese drei Wörter werden für dieses Hartwerden von Herzen immer wieder verwendet durch die Bibel hindurch. Im Alten Testament, nicht nur in Exodus, sondern auch später bei den Propheten. Da geht es dann vor allem auch um Israel. Aber genau, hier beim Pharao. Und im Neuen Testament finden wir dazu griechische Synonyme. Die bringe ich euch jetzt nicht. Aber das wissen wir, das sind die Wörter, die damals in der Antike die Übersetzer ins Griechische verwendet haben. Und die finden wir auch im Neuen Testament wieder. Und in unserer Geschichte geht es aber vor allem um das Herz des Pharaos. Es können verschiedene Sachen hart werden, wie die Stirn, oder es können verschiedene Sachen schwer werden, wie zum Beispiel die Augen. Das bedeutet, dass man dann schlecht sehen kann. Von Jakob, also Israel, der Person, hieß es zum Beispiel, dass seine Augen schwer wurden. Das heißt, er konnte nicht mehr so gut sehen. Das kann es also auch bedeuten. Aber wir finden es vor allem im Zusammenhang mit dem Herz beim Pharao. Und wir finden es auch im Neuen Testament viel im Zusammenhang mit dem Herz. Und jetzt wird es interessant, weil in unserer Geschichte bekommt der Pharao ein hartes Herz. Aber es gibt nicht nur den Pharao, der ein hartes Herz bekommt in der Bibel, sondern zum Beispiel auch die Jünger. In Markus 6, 52 heißt es, denn bei der Brotspeisung war ihnen, also den Jüngern, noch kein Verständnis gekommen. Also sie hatten irgendwas noch nicht gecheckt, sondern ihr Herz war verhärtet. Waren die Jünger jetzt so wie der Pharao? Ich glaube nicht. Das würden wir wahrscheinlich alle zustimmen. Da gab es schon noch einen Unterschied zwischen den Jüngern Jesu und dem Pharao. Aber was bedeutet es denn jetzt, wenn es beim Pharao war und bei den Jüngern, dass das Herz verhärtet ist? Und dazu will ich euch kurz wiederholen, was denn das Herz ist. Das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt in meiner Predigt. Vielleicht kannst du es schon auswendig, umso besser, aber ich wiederhole es trotzdem. Das Herz, könnte man sagen, ist das Zentrum des inneren Lebens eines Menschen. Also du hast ein inneres Leben und dieses Herz ist eben das Zentrum davon. Daraus kommt dein inneres Leben. Und darin ist auch dein geistliches Leben, deine Beziehung zu Gott verwurzelt. Und es bestimmt eben, wie du dich verhältst, ethisch, also im Umgang mit anderen Menschen und mit deiner Umwelt. Und Jesus sagt eben einmal, dass aus dem Herzen Gutes und Böses hervorkommt. Also aus dem Herzen, dein Herz entscheidet darüber, ob du freundlich zu anderen bist, ob du sie liebst, ob du vergibst oder eben, ob du hasst oder zerstörst. Im Zentrum von diesen Entscheidungen ist dein Herz. Das ist die eine Sache, was das Herz bedeutet. Das heißt, damit nehmen wir Gott wahr, damit nehmen wir auch ethische Entscheidungen wahr und schließen diese Entscheidungen. Und wenn unser Herz hart wird, so wie wir es auch hier in diesem Bibelvers lesen, dann bedeutet es, dass wir kein Verständnis für bestimmte geistliche Wahrheiten haben. So wie es auch bei den Jüngern war. Sie hatten an der Stelle nicht Verständnis für bestimmte geistliche Wahrheiten. Und zum Beispiel erkennst du nicht, dass du deinen Nächsten lieben sollst. Dann ist dein Herz hart. Und Gott will dir eigentlich sagen, wie du mit jemandem umgehen sollst, aber du lässt es nicht zu. Also ein hartes Herz zu haben, bedeutet, Gott gegenüber abgestumpft zu sein. Und das kann zum Beispiel auch nur für bestimmte Bereiche sein in deinem Leben. Muss nicht für alles sein. Das ist dem Pharao passiert. Er war abgestumpft. Die Frage ist, kann uns das auch passieren? Wir reden jetzt ja die ganze Zeit über den Pharao, aber die Frage ist, kann mir das als Christ passieren? Ich behaupte, ja, das kann auch uns passieren. Ich glaube auch, dass wir Gott gegenüber taub sein können. Jetzt glaubst du vielleicht, oder jetzt denkst du gerade, das will ich sagen, als Gläubiger lebt doch der Heilige Geist in uns. Und der Heilige Geist hat die Aufgabe bekommen von Jesus, uns immer wieder an Dinge zu erinnern, immer wieder an das Gute zu erinnern, das Jesus uns gesagt hat. Aber auch da können wir auf Durchzug stellen. Es ist so, ja, wie wenn jemand immer wieder kommt und dich an Dinge erinnert, vielleicht auch an gute Dinge. Du kannst entscheiden zu sagen, ich stelle auf Durchzug und ich höre da nicht mehr hin. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann passiert es eben, dass unser Herz hart wird. Und wenn wir eben vergessen, wer Gott ist, wie gut er ist, wie sehr er uns jeden Tag beschenkt, eben mit Sonne, mit Regen, mit Essen und Trinken, wenn wir vergessen, dass Gott es selbst war, der uns eben dieses neue Leben geschenkt hat, dann haben wir auf Durchzug gestellt. Dann haben wir vergessen oder hören wir vielleicht nicht mehr, wie der Heilige Geist uns an die guten Dinge erinnern will, die Gott uns tun will. Und der Pharao hatte es vergessen. Und er wollte die Sklaverei Israels nicht beenden. Er wollte sie weiter behalten als billige Arbeitskräfte. Und er wollte nach der ersten Bitte nicht hören, sondern er verschlimmerte sogar den Umgang mit Israel. Israel musste Ziegel herstellen und jetzt mussten sie sogar noch selbst das Stroh dafür beschaffen, das sie gebraucht haben. Und die Arbeit wurde noch härter. Der Pharao wollte weiter unterdrücken und sein Herz ist hart geblieben. Und wir alle kennen diese Leute, habe ich am Anfang gesagt, dass es diese Leute auch immer wieder gibt in der Welt. Und wir kennen sie auch aus Nachrichten. Wir kennen sie eben auch als Herrscher von Ländern. Nicht jeder Herrscher ist so, nicht jedes Land ist so, das will ich nicht sagen. Aber wir kennen Menschen, die andere ausbeuten, die sich selbst bereichern. Überreiche Menschen, sagt man heute, die andere ausbeuten und damit ihren Reichtum steigern. Und vielleicht kennen wir sie eben sogar aus unserem Umfeld. Und die Frage ist, was soll gegen diese Menschen, gegen diese Unterdrücker getan werden, wenn sie nicht mehr hören wollen, wenn sie nicht mehr zum Guten bewegt werden? Und wir lesen zusammen, wie Gott damit umgeht, wie Gott reagiert. Und zwar heißt es in Exodus 7, hierauf sagte der Herr zu Mose, das Herz des Pharaos ist verstockt. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Begib dich morgen früh zum Pharao, da geht er nämlich an den Fluss und tritt ihm am Ufer des Nils entgegen. Den Stab, der sich in eine Schlange verwandelt hat, nimm in deine Hand und sage zu ihm, der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt mit der Weisung, lass mein Volk ziehen, damit es in der Wüste mir diene. Doch du hast bisher nicht gehorchen wollen. Daher spricht der Herr so, daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. Ich werde jetzt mit dem Stabe, den ich hier in der Hand habe, auf das Wasser im Nil schlagen, dann wird es sich im Blut verwandeln. Wir lesen also, dass Gott jetzt selbst auftritt, das ist eine Reaktion zum harten Herz vom Pharao, und ihm noch mehr Zeichen gibt. Er gibt ihm Zeichen, dass er es ernst meint. Er gibt ihm quasi immer wieder auch Chancen, dass er die Israeliten gehen lassen soll, dass er die Unterdrückung beenden soll. Und so konfrontiert Gott den Pharao Plage mit Plage. Und Gott ist eben nicht tatenlos und schaut nur zu, sondern er bewegt den Himmel und die Erde, könnte man sagen, wortwörtlich, Natur und Tiere, um zu zeigen, wer eigentlich hier das Sagen hat. Dass es besser ist, auf Gott zu hören, dass es besser ist, zu tun, was er durch Mose an dem Pharao sagt. Und das Interessante ist, dass viele Ägypter auch anfangen, Gott ernst zu nehmen. Dem passieren ja dauernd echt wirklich schlimme Sachen, wo sie merken, hey, uns geht's einfach schlecht, wenn wir nicht auf diesen Mann hören. Uns geht's schlecht, wenn wir nicht auf diesen Gott hören. Und zum Beispiel sagt Mose einmal, dass es hageln soll. Und viele Israeliten nehmen das sogar ernst und sagen, okay, dann, wenn es hageln soll, dann bringen wir unser Hab und Gut in Schutz und unter Dach. Und sie nutzen die Chancen, sie bleiben verschont davon, weil sie den Herrn ernst nehmen und das, was er sagt. Und nicht nur die Bevölkerung merkt es, sondern auch die Diener vom Pharao merken das. Und zwar sagen sie an einer Stelle zum Pharao, wie lange soll dieser Mensch uns noch unglücklich machen? In Exodus Vers 10. Lass doch die Leute ziehen, damit sie dem Herrn, ihrem Gott, dienen. Siehst du noch nicht ein, dass Ägypten zugrunde gerichtet wird? Also wir sehen, Gott gibt dem Pharao immer und immer wieder Chancen. Er lässt sogar die engsten Leute, vielleicht, ich weiß nicht, ob die Diener wie Freunde waren, aber es waren zumindest Menschen, die sehr nah mit ihm zusammengelebt haben. Er lässt sogar durch sie sagen, hey, es ist doch besser, dass du sie ziehen lässt. Also es ist nicht so, dass der Pharao nicht irgendwie Chancen bekommt, zu hören, was Gott sagt. Er bekommt diese Chancen von Gott, auch als Unterdrücker. Und Gott will ihn dazu bewegen, eben am Anfang sanft, Er zeigt ihm das nur mit der Schlange und dem Stab. Gott, Mose, sagt es ihm und dann irgendwann immer härter, dass er doch Israel gehen lassen soll. Aber der Pharao ist weiter Hasak, könnte man sagen. Er ist weiter darauf fixiert, was er mit diesem Volk machen will. Und er ist auch Kaseh. Er hat einen steifen Nacken. Er lässt sich nicht lenken. Er lässt seine Meinung nicht verändern. Die Frage ist, wie kommt es dazu? Warum ist es so, dass der Pharao sich nicht einlenken lässt? Und es gibt eine Aussage, die hängt so ein bisschen schwer über dieser Geschichte. Und vielleicht hängt sie auch bei dir schwer über dieser Geschichte. Und das ist Exodus 7, Vers 3. Und zwar heißt es da, ich aber, und das spricht Gott, ich aber will das Herz des Pharaos verhärten und viele Zeichen und Wunder im Lande Ägypten zu verrichten. Die Folie ist vielleicht falsch mit Markus 7, Vers 3 überschrieben, damit ihr den Vers vor Augen habt. Gott sagt da, ich will aber das Herz des Pharaos verhärten. Und das ist eine Aussage, mit der tun wir uns manchmal schwer, weil Gott da sagt, ich mache das Herz hart. Und die Frage ist, die wir uns stellen, hatte Pharao überhaupt eine Wahl oder hat Gott ihn dazu gezwungen, dass er nicht hört? Und würden wir diesen Vers so stehen lassen, würden wir den Kontext der gesamten Geschichte außer Betracht lassen, das ignorieren, dann könnten wir vielleicht sagen, der Pharao hatte gar keine Wahl. Gott macht ihm doch das Herz hart. Wie soll er denn anders entscheiden? Aber ich glaube, das wird der Geschichte und all dem, was wir über den Pharao hören, Gewalt antun. Weil ich möchte euch daran erinnern, schon bevor Gott zum ersten Mal zu ihm sagt, lass meine Leute gehen, lass sie aus der Sklaverei los, hör auf, sie zu unterdrücken, schon bevor Gott Mose nach Ägypten schickt, versklavt Pharao das Volk der Israeliten und zwingt sie zur härtesten Arbeit. Und ungefähr die Hälfte der Geschichte oder die Hälfte dieser Plagenerzählung, und ihr könnt es dann selbst mal nachlesen, heißt es, dass der Pharao sein Herz verhärtet oder dass das Herz des Pharaos hart ist. Und die zweite Hälfte der Geschichte, und das ist das Interessante, hören wir dann, dass Gott das Herz des Pharaos verhärtet. Also es scheint da so eine Art Teilung zu geben. Sie ist nicht so an einer klaren Trennlinie abzusehen, aber es gibt da einen Wendepunkt in dieser Geschichte, den man klar erkennen kann. Also was ist es jetzt? Ist der Pharao jetzt selbst schuld oder gibt ihm Gott keine Chance? Und ich glaube eben, ja, es ist beides. Ich glaube, das Herz des Pharaos war hart. Er hat seinen Sinn schon ausgerichtet gehabt darauf, die Israeliten zu versklaven und wollte dabei bleiben. Und Gott nutzt es ab einem bestimmten Moment, um seinen Namen groß zu machen, um ihn bekannt zu machen in Ägypten, damit die Leute erkennen, wer Gott ist. Und das ist auch das, was Gott dem Mose eben voraussagt, dass er das Herz des Pharaos weiter hart machen wird, um seine Zeichen und seine Wunder zu zeigen in Ägypten, auf der ganzen Welt. Und ich glaube eben, dass es auch ein Muster ist für uns Gläubige und auch für Ungläubige, also für alle, die an Jesus glauben und die nicht an Jesus glauben, dass es einen Punkt gibt, wo wir selbst entscheiden, Böses zu tun. Und es ist vielleicht einmal, wo wir entscheiden, ja, wir können das schon mal machen und es ist ja auch nicht so schlimm. Vielleicht ist es so, vielleicht haben wir auch gar keine Unterscheidung, ob es jetzt gut ist oder nicht. Und beim Pharao war es genauso, er entscheidet selbst, dieses Böse zu tun. Und er beginnt, die Menschen zu unterdrücken und sie in Sklaverei zu treiben. Und dieses Verhalten setzt er so lange fort und lässt sich nicht verändern, bis er selbst dazu zum Sklave wird. Es treibt ihn selbst in die Versklavung, es versklavt ihn selbst, weil er kann nicht mehr daraus raus. Er hat seinen Sinn schon festgemacht darauf und kommt nicht mehr weg. Und ich glaube, deswegen werden auch diese verschiedenen Begriffe verwendet. Deswegen sagt Gott auch, er ist halsstarrig, er lässt sich nicht lenken. Und was macht Gott da drin? Ich glaube, Gott spricht darüber Gericht aus, über Pharao und auch manchmal vielleicht da über Menschen, indem er sagt, jetzt ist es genug. Jetzt habe ich sehr lange auf dich eingewirkt und du willst einfach nicht hören. Du kehrst nicht um und irgendwann ist die Chance vorbei. Und in Exodus 9 drückt es Gott dem Pharao gegenüber sehr klar aus. Und diesen Vers kennst du vielleicht. Ich lese ihn vor. Und zwar heißt es, denn diesmal will ich alle meine Plagen gegen dich selbst, sowie gegen deine Diener und gegen dein Volk loslassen, damit du erkennst, dass niemand mir gleichkommt auf der ganzen Erde. Und jetzt der interessante Vers. Denn schon jetzt hätte ich meine Hand ausstrecken und dich samt deinem Volk mit der Pest schlagen können, sodass du von der Erde vertilgt worden wärst. Aber ich habe dich absichtlich leben lassen, um an dir meine Kraft zu erweisen und damit mein Name auf der ganzen Erde gepriesen wird. Das ist der Wendepunkt der Geschichte, wo Gott sagt, ich hätte dich schon längst von dieser Erde vertilgen können. Ich hätte dir schon längst dein Leben nehmen können. Ich hätte dich schon längst töten können mit Pest. Aber ich lasse dich leben, absichtlich, damit es zeigt, wie groß ich bin. Und auch ungefähr ab hier heißt es eben, dass Gott das Herz des Pharaos verhärtet. Und das ist auch die Stelle, die zum Beispiel im Neuen Testament zitiert wird, in Römer 9, Vers 17. Ich würde euch lieben gern mehr dazu sagen. Es ist super spannend, wie Paulus diese Stelle ins Griechische übersetzt und warum er es so macht. Aber das kann ich jetzt nicht. Wichtig ist an dieser Stelle, ist, dass wir sowohl die Stelle von Paulus als auch diese Stelle hier nicht missbrauchen, sondern das Ganze im Kontext der Geschichte sehen. Und ich habe gerade eben schon gesagt, ich glaube, es gibt einen Punkt, auch für Menschen, wo sie sich so sehr verrennen, von Gott wegrennen, dass sie nicht mehr zurückfinden. Wo die Sünde und das Böse, was sie tun, sie so sehr einnimmt, dass sie es nicht mehr von selbst schaffen, zurückzukommen zu Gott. Und es gibt Menschen, auf die eingeredet wird und die nicht umkehren. Diese Menschen gibt's. Und wir dürfen unsere Augen davor nicht verschließen. Und ich glaube, auch wir Christen können uns verrennen in unserem Leben. Nicht nur wir als Menschen verrennen uns in unserem Leben, sondern manchmal auch wir als Christen. Und das ist, glaube ich, dann der Moment, wo wir erkennen, zu welchen schlimmen und grausamen Taten auch gläubige Christen fähig sein können. Christen, bei denen man meint, sie haben doch den Heiligen Geist. Sie sind doch gut mit Gott unterwegs gewesen. Sie haben doch große Gemeinden geleitet. Sie haben doch immer wieder gepredigt. Sie haben dies gemacht, sie haben das gemacht. Und dann kommt plötzlich heraus, sie misshandeln Kinder. Und dann kommt plötzlich heraus, sie haben ihre Mitarbeiter terrorisiert und unterdrückt. Und dann kommt plötzlich raus, sie haben Geld gestohlen. Leute, davor können wir unsere Augen nicht einfach zumachen. Und ich würde sehr gern sagen, Christen können sich nicht verrennen. Bei Christen, wenn wir Jesus nachfolgen, dann ist alles gut, dann kehren wir immer wieder um und wir tun auch immer das Gute. Aber die Realität zeigt, oft ist es nicht so. Und ich lasse nicht diese Ausrede stehen, dass ich sage, diese Menschen waren nie errettet. Das ist mir zu einfach. Das ist mir eine zu einfache Ausrede. Ich glaube, dass wir als Christen einfach nicht immun davor sind, dass wir uns selber im Leben verrennen. Dass unser Herz auch wieder hart wird, obwohl Gott es vielleicht mal weich gemacht hat. Aber ich glaube auch, dass Gott trotzdem weiterhin ruft und befreit. Ich glaube, dass Gott uns weiter ruft und befreien will. Und ich glaube, dass er auch weiter Menschen ruft und befreien will. Er will sie rufen, dass sie umkehren. Er will sie rufen, dass sie wieder zu ihm kommen. Und wenn wir gläubig sind, dann ist diese Stimme, glaube ich, eigentlich relativ laut, weil sie lebt in uns. Da braucht es vielleicht dann ein bisschen mehr und das hoffe ich, dass es da viel braucht, bis wir über diese Schwelle kommen und uns eben wieder in Sünde verrennen oder in schlechten Sachen verrennen. Und ich glaube aber, dass wir als Menschheit, wenn wir auch noch nicht Jesus haben, dass wir eigentlich in einem Zustand sind, wo wir gar nicht anders können, wie von Gott wegzurennen manchmal. Und dass wir auch, die Bibel sagt, dass wir gar nicht selber aus diesem Zustand rauskommen, sondern dass Gott der sein muss, der uns ruft und aus diesem Zustand befreit. Und ich glaube, dass er die Kraft dazu hat, es zu tun. Und ich glaube auch, dass er die Kraft dazu hat, zu rufen und zu befreien, wenn jemand wirklich ganz, ganz tief drinsteckt in solchen Dingen. Weil er will Freiheit davon schenken. Er will Freiheit schenken, er will dein Leben frei machen, Gutes zu tun, ihm nachzufolgen. Und er will Leben geben, er will Leben schenken. Und ich habe vorhin gesagt, nicht alle hören und kehren zu Gott um. Nicht alle hören seine Stimme. Nicht jeder Unterdrücker, nicht jeder Herrscher oder Ausbeuter hört Gott und sagt, ja stimmt, das ist falsch, ich mache es anders. Sondern es gibt Menschen, die bleiben da. Und Gott, glaube ich, schaut dabei nicht untätig zu. Ich habe am Anfang der Predigt gefragt, können wir sehen, dass Gott gegen diese Unterdrücker vorgeht? Ich glaube, Gott will gegen diese Unterdrücker vorgehen. Und ein Beweis, den wir dafür haben, ist unsere Bibel, weil die ist nämlich voll davon, gerade auch die Psalmen, wie Gott ruft und wie die Psalmisten rufen, dass Gott doch Gerechtigkeit schafft gegen diese Menschen. Und ich könnte euch da wahrscheinlich unzählige Bibelverse und Psalme aufzitieren, aber ich habe nur zwei mitgebracht, die euch das ein bisschen symbolisieren. Und zwar heißt es im Psalm 12, Vers 6, der Herr spricht, die Schwachen werden misshandelt und die Armen können nur noch seufzen. Darum werde ich mich jetzt erheben und die in Rettung bringen, die bedrängt werden. Und im Psalm 73, Vers 18 bis 20 heißt es, ganz sicher, du stellst sie auf rutschigen Boden, also diese Menschen, du lässt sie stürzen und in Trümmern liegen bleiben, im Nu werden sie vernichtet, ein schreckliches Ende finden sie. Wie man einen Traum gleich nach dem Erwachen vergisst, so lässt du, Herr, ihren Anblick verschwinden, sobald du dich zum Gericht erhebst. Und genauso wie Gott den Pharao konfrontiert hat, glaube ich deswegen, dass Gott auch noch heute diese Unterdrücker und diese Herrscher konfrontiert. Und dass Gott dieses Böse dieser Welt Gott nicht kalt lässt. Und dass er nicht einfach nur dabei zuschaut, wie diese Menschen ihr Unwesen treiben und nicht dabei zuschaut, wie Leute versklavt werden, sondern dass Gott gegen sie vorgeht. Was wäre das denn für eine Hoffnung? Was wäre das denn für einen Gott, der sich für Arme einsetzt und aber einfach nichts tut und einfach nur zuschaut, wie jetzt auf dieser Welt dieses Leid passiert? Was wäre das für einen Gott, an dem wir glauben, dass immer wieder Herrscher in dieser Welt aufstehen? Sie dürften ein ewiges Reich aufbauen oder ein Reich, das sehr, sehr lange geht, um weiter Leute zu unterdrücken. Ich hoffe und ich glaube und ich rechne damit, dass Gott das nicht tut, dass er nicht einfach nur zuschaut, sondern dass er diese Leute konfrontiert und dass er dafür sorgt, dass diese Leute nicht weiter ihre Macht und ihre böswilligen Sachen ausüben dürfen. Und ich glaube, das können wir auch immer noch beobachten. Ich glaube, wir können immer noch beobachten, dass Diktatoren aufstehen und dass sie aber auch wieder fallen. Dass Leute versuchen, andere zu unterdrücken und dass ihnen aber auch das Handwerk gelegt wird. Ich glaube, das können wir in unseren Nachrichten lesen. Und das passiert nicht jeden Tag. Auch beim Pharao hat es eine Zeit lang gedauert, bis er gefallen ist, aber am Ende ist er gefallen. Am Ende ist er wortwörtlich untergegangen. Vielleicht weißt du, wie die Geschichte ausgeht. Israel zieht aus und der Pharao ertrinkt im Roten Meer. Am Ende stirbt der Pharao. Und ich glaube, so wie Gott Israel wieder Freiheit gebracht hat, wie Gott Israel befreit hat aus der Sklaverei, genauso will er auch das heute noch machen mit den Unterdrückten, mit den Armen, mit den Elenden, mit den Kindern dieser Welt, die keine Chance haben und über die Menschen herrschen und ihnen Böses antun und die sich nicht umstimmen lassen. Denen du noch so oft zurufen könntest, kehr um, mach das anders, hör auf damit. Und sie werden es nicht tun. Gott wird ihnen ihre Macht nehmen. Und Gott befreit diese Gefangenen und Unterdrückten. Damit dürfen wir hoffen. Darauf dürfen wir hoffen. Damit dürfen wir rechnen. Und damit will ich rechnen. Und wenn ich in die Zeitung sehe und wenn ich wieder sehe, was Ungerechtes getan hat, dann will ich mich an die Psalme erinnern, die Gott in seinem Wort schreibt und will und darf wissen, Gott wird dem ein Ende setzen. Dieser Mensch, dieses Land, das wird nicht ewig bestehen. Gott wird einen Schlussstrich ziehen, wenn es zu weit geht, wenn sie nicht umkehren. Und wenn sie umkehren, umso besser. Dann werden sie auch aufhören, das zu tun. Und wir dürfen Gott selbst erfahren als einen Befreier aus unserer eigenen Gefangenschaft. Und wenn du vielleicht selbst heute Morgen angesprochen bist, wenn vielleicht der Heilige Geist zu dir sagt, hey, schau, da gibt es einen Bereich in deinem Leben, da bist du vielleicht selber so ein Unterdrücker. Da unterdrückst du vielleicht selber jemanden. Dann will er dich da herausführen. Dann will er dir da ein neues Leben schenken. Und er will dich daraus befreien. Und er will auch dich dort von einem Sklaven zu einem freien Menschen wieder machen, um Gutes zu tun, um gute und liebende Gemeinschaft zu leben. Und jetzt am Ende meiner Predigt gehen wir gleich zusammen in den Lobpreis und werden für diesen Gott singen. Und ich will diesem Gott singen, weil ich weiß, dass er unsere Hoffnung für diese Welt ist. Dass er all diese schlechten Dinge von dieser Welt wegnehmen wird. Irgendwann mal komplett, dass sie nicht mehr kommen werden und auch schon jetzt immer mehr und mehr. Und ich will mich ihm öffnen. Ich will mein Herz weich machen. Und ich will hören, was er sagt. Und ich will tun, was er sagt. Und ich will dich ermutigen, lass uns zusammen so vor Gott kommen und unser Herz immer wieder von ihm erweichen lassen, morgen für morgen und daran erinnern, was er uns Gutes tut. Lass uns zusammen aufstehen, ich möchte beten am Ende und dann gehen wir in den Lobpreis.